Was hast du da in der Hand?
Die Lose.
Ach so.
Ich muss noch die Lose fertig machen.
Ja, ja, geil. Ja, dann mach das doch mal.
Ich halte die Schere mal so ein bisschen ans Mikro.
Oh ja.
Hört man das Schneidegeräusch?
Mach mal noch ein bisschen näher.
Toll, ne?
Sehr schön.
So, Tim, Erstliga-Heimsieg.
Ja,
fühlt sich gut an.
Fühlt sich sehr gut an. Und genau, also ich habe am Freitag, ich sage es jetzt einfach frei raus, ich habe ein richtig mieses Gefühl gehabt, ne? So ein richtig mieses Gefühl. Und als dann in der ersten Situation da Anstoß und dann haben die schon so eine Anschlussvariante gemacht und dann bollerte der Ball da auch in Richtung eines Kielers, da habe ich sofort gedacht, ach du Scheiße, das wird richtig übel. Und ich habe auch gedacht, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich vorher, habe ich mich viel befasst mit Kiel und gesehen, dass die diese tiefen Läufe immer machen, dass die denen gelingt, das total gut hinter die Kette zu kommen, der Gegner, auch wenn sie dann vielleicht hinter der Kette nicht so viel hinbekommen, aber so prozentual, ne, die machen ja jetzt, haben ja nicht so viele Offensivaktionen, aber denen gelingt es trotzdem total gut. Das Problem bei denen ist eher die Defensive als die Offensive, also anders als bei uns sozusagen gewesen. Und dann habe ich gedacht so, wow, wenn wir da ein bisschen höher stehen, das können wir gut, uns überspielen zu lassen, habe ich gedacht. Aber dann kam das Spiel und man hat gemerkt, wie das so ist. Der FC St. Pauli ist sehr gut vorbereitet gewesen auf Holstein Kiel. Auf jeden Fall, was Defensive angeht. Also da hat Holstein Kiel dann auch, ich habe Marcel Rapp dann auch gefragt, so, wow, was waren denn die Probleme? Also auf der PK habe ich ihn gefragt, weil die haben in der ersten Halbzeit haben die ganz viel mit Tiefgang gespielt, also immer wieder versucht, tief zu laufen, also das Fiete Arp und Harris und aber auch die Außenverteidiger, die sind dann hinten, haben versucht, hinter die Kette zu kommen und immer ganz schnell vertikal gespielt. In der zweiten Halbzeit haben sie das nicht mehr versucht, sondern da haben sie sozusagen, haben sie eine ganz hohe Position gehabt und dann sind sie von da in den Zwischenraum gelaufen. Also bei Fiete Arp hat man das ganz viel gesehen, dass der sich immer gelöst hat und der mit David Nemeth hatte, der da hatten so David Nemeth und Philipp Treu hatten so ein, zwei Mal, haben die sich echt, also da war gute Abstimmung gefragt, dass die das hinbekommen, weil dann zeitgleich, also Fiete Arp sozusagen sich gelöst hat aus der Innenverteidigung oder aus der Position und weiter gern Mittelfeld ist und David Nemeth ist da mitgegangen und zeitgleich hat aber der rechte Schienenspieler, ist das Becker gewesen? Das ist Becker gewesen, genau. Der hat eine gegenläufige Bewegung gemacht und da musste Philipp Treu dann immer mitgehen. Und das war ein, zwei Mal ein bisschen kritisch und ein bisschen schwieriger zu verteidigen, aber das haben die auch gut gemacht. Aber Kiel hat halt diese tiefen Läufe, damit haben die quasi aufgehört und dann sich eher auf versucht, in die Zwischenräume zu kommen. Hat aber auch nicht funktioniert. St. Pauli hat das sauber verteidigt. Also, wenn man mal den Elfmeter wegnimmt und so die letzten, diese Garbage-Time da nach dem 3-0, dann war da ja nichts von Kiel, was die gemacht haben.
Garbage Time musst du kurz erklären für die Nicht-Football-Gucker hier.
Ach so, ja, genau. Garbage Time, wenn ein Spiel entschieden ist und dann noch weitergespielt wird. Also es wird ja nicht, in welcher Sportart wird denn aufgehört, wenn irgendwer nicht mehr einholbar ist? Gibt doch irgendwie so Sportarten, ne?
Flag Football für Kinder, glaube ich. Also im American Football hier gibt's das irgendwie, wenn im Jugendfootball, wenn 30 Punkte Vorsprung oder so, dann hören die auf.
Beim Rugby, ne, da gibt es Extrapunkte, wenn du einen besonders hohen Vorsprung hast.
Ja, beim Rugby gibt es ja auch in der Bundesliga Punkte, wenn du selber genug Punkte machst oder Versuche erzielst und trotzdem verlierst, dann gibt es da auch einen Bonuspunkt.
Naja. Ich schau mal an, da hast du selbst in so einer Garbage Time hast du noch irgendwie, da gibt es diese Garbage Time einfach nicht.
Genau. Ich fand übrigens ein bisschen schade, dass du jetzt hinzugefügt hast bei Marcel Rapp. Ich habe ihn auf der PK gefragt. Es wäre viel cooler gewesen, wenn du das so ein bisschen der Fantasie der Leute überlassen hättest, ob du ihn vielleicht am Samstag beim Kaffee angerufen hast und dann nochmal die Frage gestellt hättest oder so. Na gut. Ja,
Also bei Kiel, da ist richtig Untergangsstimmung, ne? Das hat man richtig gemerkt, ne? Also es war unfassbar voll in der Impressebereich, weil auch irgendwie ein paar internationale Journalisten war. Da hat ja auch einer für die Athletic was geschrieben, jetzt veröffentlicht und so. Ganz schöner Artikel. Hattest du den in der Lage gebracht? Ich habe die Lage noch nicht gelesen, Mike.
Also ich habe auf jeden Fall den von der New York Times und ich glaube, das ist ja die Zusammenarbeit mit.
Ja, ja, genau. Ne?
Ja, dann habe ich den. Ja. Ja, also kurz zum Hintergrund, ich meine, es gab, also Patrick Gensing hat das auf Facebook geteilt, ein Treffen von internationalen Medienvertreter, ich glaube, ich muss nicht gendern, also Vertretern.
Also ich glaube auch nicht, ich war ja da.
rund um das Spiel und ich glaube, daraus ist dann dieser Artikel entstanden. Ja.
Ja, genau. Und sonst waren aber auch aus Kiel waren relativ viele Leute da. Und da hat man schon gemerkt, du, da war schon richtig, da, das war richtig, die haben schwer zu nagen gehabt. Also sowohl die, die örtliche Journalie als auch der Trainer selbst. Also Marcel Rapp war auch ganz schön niedergeschlagen. Und ganz ehrlich, da muss man natürlich sagen, okay, das ist schon richtig krass. Aber in der Mixzone wurden Spieler gefragt, ob der Abstieg jetzt besiegelt sei. Also wurden die ernsthaft gefragt.
Von dem New York Times Journalisten.
Ja, genau, mit Sicherheit war der das, genau.
Ja,
okay. Da wurde dann auch ein bisschen ungehaltener drauf reagiert, zeigt aber trotzdem, allein die Frage zeigt trotzdem, was da, dass das da ganz schön, dass die Enttäuschung ganz schön groß ist auf Kiel.
Naja, ist ja auch logisch. Ich meine, überleg mal, was wir vor uns vorher für Gedanken gemacht haben, so nach dem Motto, ah, wenn du das Heimspiel nicht gewinnst, was soll denn dann noch passieren? So, und das gilt für die natürlich genauso, ne? Also die haben jetzt schon den Rückstand und wenn die das, wenn die da nicht punkten, wo sollen die denn dann die Punkte holen? Das ist natürlich umgekehrt auch ja, ähnlich.
Aber, zu Hause gegen Leipzig spielen sie jetzt und Leipzig ist ja in Topform.
Ich habe heute...
Ja, weiß ich auch nicht. Das Problem ist halt, also... Bei Kiel sind die Argumente, also die Argumentationslinien sind ähnlich, außer dass Kiel defensiv sehr anfällig ist, aber offensiv dafür mehr bringt. Also bei uns war es ja andersrum. Das ist ja jetzt alles vorbei. Und
ja, aber
man merkt das schon, dass das
Championships und so.
Was bitte?
Defensive gewinnt Meisterschaften und so.
Ja, auf jeden Fall. Völlig klar. Und trotzdem muss man sagen, dass das, also ich habe dann so ein, zwei Artikel gelesen, auch aus dem Kieler Umfeld und da war dann schon so die Argumentationslinie ist so, ja, mit der die Qualität im Kader reicht einfach nicht. Was ja auch eine Argumentationslinie ist, die den FC St. Pauli auch schon begleitet hat in dieser Saison so ein bisschen. Das heißt, die, das ist schon ähnlich da, diese Ernüchterung ist schon da und jetzt natürlich nach dem Spiel war das dann noch ein bisschen heftiger, ein bisschen ausgeprägter. Und auf Seiten des FC St. Pauli ist das ja eher so eine Art, ja, also Erleichterung. Ich sag mal so, vor dem Spiel haben natürlich alle gesagt, ja, ganz so wichtig ist nicht, gibt auch nur 3 Punkte, bla bla. Und dann hast du aber nach dem Spiel hast du gemerkt, boah, ey, so Johannes Eggestein hat in der Mixzone davon gesprochen, das Spiel mussten wir gewinnen. Das war ein absoluter Pflichtsieg. So, man hat Blessin angemerkt auf der PK und auch danach in der Medienruhe hat man ihm angemerkt, dass das schon so eine, ja, so eine, ja, Erleichterung war es nicht. Ich schreibe dazu ja noch einen Nachträger später. Erleichterung war es nicht. Ich würde eher sagen, es war so Genugtuung, ne, dass endlich das erste Heimtor, endlich der erste Sieg. Und Hauke Wahl hat gesagt, so, jetzt haben wir ein Heimtor und wir haben den ersten Sieg und den ersten Heimsieg und die Stürmer haben getroffen. Und dann hat er gesagt, zu den, Entschuldigung, zu den Journalisten da in der Mixzone, gesagt, jetzt könnt ihr endlich mal alle die Klappe halten. Fand ich ganz gut. Aber gibt das irgendwie ganz gut wieder, ne? Also Blessin hat dann doch schon irgendwie, ja, der sagte dann auch, das hat schon so ein bisschen an ihm genagt oder beziehungsweise er hat nicht gesagt, das hat an ihm genagt, er hat gesagt, das hat sich scheiße angefühlt, wenn man gut gespielt hat und alle gesagt haben, ihr habt ja gut gespielt, aber man trotzdem nicht gewonnen hat. Und man merkt aber auch schon, dass diese Diskussion um die Fragen, wann das erste Tor, was ist mit deinen Stürmern und wann der erste Heimsieg und so, das hat an dem, glaube ich, schon ganz schön genagt. Und der hat dann schon so, also fast schon so das, wie soll ich mal sagen, das große Rad geschwungen, ne? Also dann gesagt, ja, es ist gut, dass wir alle ruhig geblieben sind, alle im Verein, auch Andreas und Oke und so. Und jetzt dürfen wir auch nicht durchdrehen nach so einem Sieg und so. Also da wird schon rhetorisch das ganz große Rad geschwungen. Und das zeigt ja einfach nicht, dass ich das gut oder schlecht finde. Ich glaube, nach so einem Spiel, die Emotionalität, die, da ist natürlich alles überdreht so. Das zeigt für mich aber, wie groß dann doch der Druck in dem Spiel auch gewesen ist, dieses Spiel zu gewinnen, so rum.
Ja, also auch die Gespräche vorher, vorm Spiel, rund ums Stadion, also ich habe mich mit Paul, schöne Grüße an der Stelle, nicht der vom Fanladen, noch einer, unterhalten und ja, also wenn du in dem Spiel nicht punktest, dann holst du halt auch in den restlichen Spielen bis zur Winterpause nicht mehr viel. Das war die einhellige Meinung. So, und jetzt ist es halt umgekehrt. Du hast den Sieg geholt. Deswegen wirst du normalerweise in Leverkusen nichts holen. Das musst du natürlich auf der Pressekonferenz dann vor dem Spiel anders formulieren.
Du, Kiel hat in Leverkusen 2-2 gespielt.
Ja, du wirst von Alexander Blessin auf jeden Fall wieder an die Wand genagelt, wenn du sagst, da ist ja nichts zu holen. Also das musst du bitte positiv.
Ich gehe einfach nicht zur PK. Ich bin am Donnerstag nicht da. Ich gehe einfach nicht hin.
Oh, ich sehe jetzt schon wieder die Wein-Smileys auf YouTube. Genau, ja, also das jetzt hast du halt vielleicht nicht unbedingt eine hohe Erwartungshaltung in Leverkusen, aber du kannst halt in das Heimspiel gegen Werder gehen und für dich selber da reingehen mit der Maßgabe, ja, wir wollen hier was holen und das ist auch möglich, aber die Welt bricht nicht zusammen, sollten wir hier warum auch immer in Rückstand geraten. So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, nimm uns doch mal mit. Freitag 20:30, ne, geile Anstoßzeit. Wie ist denn das für dich? Insbesondere dann auch nach Abpfiff.
Ja, genau. Also geile Anschlusszeit 20:30. Ich fand 18:30 besser, weil man noch mehr vom Abend hatte. Also es ist ja so, dass das, ich habe nachgeschaut, es sind über 17.000 Zeichen, die ich dann in dem Spielbericht auch reingepackt habe. Und es ist ja so, dass ich beim Spiel, ich schreibe das ja nicht fertig beim Spiel, ne? Das machen so ganz viele andere Medien. Ja, du hast jetzt was fertig, ne? Genau, sehr gut. Ich schreibe so einen Artikel ja nicht fertig beim Spiel, sondern ich schreibe mir Stichwörter auf, ne? Ich schreibe mir fällt taktische Sachen, die mir auffallen, notiere ich mir ganz oft, was ich mir nochmal anschauen muss. Also dann gucke ich da auf die Uhr und sage hier 17 Minute 17:30. Kettenverhalten FC St. Pauli oder sowas schreibe ich mir dann auf. Und das ist dann sozusagen eine Ansammlung an Stichwörtern, die ich dann habe. Dann gehe ich in die Mixzone, zeichne da Stimmen auf. Dann gehe ich wieder hoch, sozusagen geht es wieder hoch im Pressebereich. Die Mixzone ist da ja hinterm Spielertunnel. Dann gehe ich wieder hoch, habe da so ein bisschen, habe dann so eine erste Idee davon, was ich so ein bisschen machen kann. Also was so die... Ja, genau, dann überlege ich mir natürlich, was frage ich die Trainer. Dann gibt's da die Fragen an den Trainer. Da gibt's dann hoffentlich so viel Inhaltliches, dass ich damit was basteln kann. Also oft ist es ja so, ich sehe irgendwas und möchte aber nicht nur schreiben, ich habe das gesehen, sondern am besten sagt der Trainer auch noch dazu, ja, so war das, so ungefähr, ne? Damit dann nicht irgendwie steht, ja, okay, Kiel hat dann die Sechser breiter gezogen. Und das steht da einfach so, sondern angenehmer ist ja, Kieler die Sechser breiter gezogen und Rapp erklärt, warum ist das so. Und dann sagt er, ja, wir wollten irgendwie die Außen überladen oder irgendwie bla bla. Genau, so nach sowas suche ich dann irgendwie, dass ich dann solche Fragen und solche Antworten dann auch kriege und das alles ein bisschen mehr verstehen kann. Und dann setze ich mich im Stadion, also dann gibt's ja immer noch eine Medienrunde mit Blessin. Und dann ist es aber auch schon, das muss man auch mal sagen, gerade so diese Freitagsspiele, Sonntagsspiele, also das, was auf der Zone ist, aber auch das Samstagsspiel, das dann um 18:30 ist, also wo dann viel Fokus ist, wo dann viel nach dem Spiel auch interviewt wird und so. Da gehen dann Blessin und Rapp, die gehen dann zu der Zone, die gehen zur Sportschau, die sind dann noch in der Kabine und so. Das heißt, der Moment, an dem die Pressekonferenz startet, das ist dann um 23:30 oder so, ne? Also schon richtig, richtig spät. Und dann ist mit Runde und so, dann bist du da irgendwie kurz vor zwölf bist du damit fertig. Dann setze ich mich meist hin. Ich sag mal so, ich kriege in dem Pressebereich, war ich nicht selten schon der Letzte, der da rausgegangen ist. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich dann, dass mir dann explizit zu mir gegangen wird und gesagt wird, Tim, wir sind noch 10 Minuten hier, dann machen wir zu. Und ich denke, ach du Scheiße. Genau, aber dann sitze ich da und überlege ich mir dann so eine Struktur von dem Artikel. Was passierte, so, ne? Also du willst natürlich, was du reinbringen willst. Ich erzähle jetzt viel zu viel, wie ich das mache, aber ist ja auch egal. Ich erzähle das jetzt einfach. Du hast dich noch nicht geweigert. Dann überlege ich mir so eine Struktur. Also du musst ja einmal, willst du ja beschreiben, wie hat St. Pauli offensiv gespielt? Was haben die versucht? Wie hat St. Pauli gegen den Ball gespielt? Was haben die da versucht? War das anders als in Spielen davor? Wie hat das Holstein Kiel gemacht? Und wie hat das Holstein Kiel gegen den Ball gemacht? Also offensiv und defensiv. Das willst du ja irgendwie verpacken. Und am besten machst du es nicht absatzweise mit, so hat Kiel offensiv gespielt. Punkt, Doppelpunkt. So hat Kiel defensiv gespielt. So willst du es ja nicht machen, sondern du willst ja irgendwie eine Story reinbringen. Und dann kannst du auch immer gleich schon mitverarbeiten, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, wie hat St. Pauli reagiert. Das war bei dem Spiel zum Beispiel total klasse, dass man dann diese Reaktion von Blessin hatte, dass Gilavogi und Afolayan getauscht haben. Und er da auch relativ viel zu gesagt hat. Und ich ihn dann auch nochmal in der Medienrunde darauf angesprochen habe, welche Rolle das gespielt hat, beziehungsweise wie, die hatten ja Probleme, in die Verlagerung zu kommen, was ja auch daran lag, dass sie nicht so breit waren und so. Und das konnte man halt relativ gut verarbeiten in diesem ganzen, so hat St. Pauli gespielt, das hat nicht funktioniert, weil Kiel das so gemacht hat, obwohl die Räume da waren, hat das nicht funktioniert, weil St. Pauli nicht breit genug stand und. Das heißt, sowas konnte man gut verarbeiten, da muss man sich so eine Story durcharbeiten. Du hast im Grunde mehrere Stränge. Du hast im Grunde einen Strang, hast du die zeitliche Schiene, dass du das Spiel erzählst, wann waren welche Chancen, welche Szenen. Das musst du natürlich so chronologisch aufarbeiten. Und dann hast du noch den anderen Strang, dass du irgendwie darstellen willst, wie wurde was gespielt und warum war das so. Ne? Also du willst zeitgleich immer noch, möchte ich gerne immer noch erklären, warum ist irgendwas passiert. Es gibt natürlich auch ganz viele Situationen, wo du sagst, ja, das passiert halt einfach. So ein Bing-Bong-Tor, das passiert halt einfach und trotzdem war St. Pauli besser oder so. Das steht dann da ja auch ganz oft, ne? Aber manchmal ist das, und das war jetzt gegen Kiel, war das halt so, du hattest ja diesen Immediate-Effekt von Dapo wechselt nach links. Hast du sofort darüber, über die Situation ist ja das 1-0 gefallen, ne? Genau, das hat ja sofort funktioniert und das ist natürlich dann ganz schön, aber genau, man überlegt sich dann eine Struktur und dann kann man sich vorstellen, ich bin dann so um 12:30 zu Hause gewesen, kann man sich vorstellen, ich habe da nicht mehr als Stichwörter gehabt. 2-3 Absätze fertig geschrieben zur Aufstellung, das mache ich dann vor dem Spiel immer schon und dann vielleicht so ein bisschen so ein Fazit, was ich irgendwie, da habe ich dann irgendwie so ein paar Zitate, die ich auf der PK geschnitten habe und dann sitze ich da noch, ich schätze mal immer so gut 2 Stunden und schreibe so einen Artikel dann fertig. Dann lese ich den Korrektur und dann wird im Hintergrund auch nochmal Korrektur gelesen. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich um 2:30 einen Artikel oder um 3 oder noch später sogar, ich glaube diesmal war es sogar noch später, wenn ich noch später so einen Artikel dann fertigstelle und dann time ich den ja immer auf 5:30 morgens oder so. Will gar nicht wissen, wie viele Fehler da immer drin sind.
Ich auch nicht, aber das geht mir nicht besser. Von daher, ja.
Genau, ja, aber das ist, genau, deswegen sind 20, 30 Spiele, das ist natürlich stimmungsmäßig, ist das irgendwie cool und so, aber es ist nicht, also es ist, für mich sind die Tage sehr lang bei 20, 30 Spielen. Ich habe das, da muss ich sagen, die freitags 18, 30 Spiele, das mochte ich lieber in der zweiten Liga. Die 15, 30 Spiele finde ich allerdings auch viel besser als die 13 Uhr Spiele am Samstag. Weil man da, das ist familienfreundlicher tatsächlich, weil du sonst die 13 Uhr Spiele, da musstest du um 11 bin ich aus dem Haus, so, das heißt, da hast du gefrühstückt und dann hast du ein bisschen, hast du eine Kleinigkeit gemacht oder so und dann musstest du aber los und dann bist du um bei 17:30 oder so nach Hause gekommen, hast noch 2 Stunden mit den Kindern gehabt und dann ab dafür. Und dann musstest du dich, nachdem du einmal sozusagen komplett runtergefahren bist, musstest du dich nochmal hochfahren und da ransetzen und das nochmal rekapitulieren sozusagen. Das 15:30 finde ich schon besser, weil da sind die Kinder dann sozusagen alle im Bett und da hast du aber vormittags einfach mehr Zeit. Also da kannst du ja bis 13:30 oder so, kannst du ja richtig was machen noch. War ich schon im Wald, bevor Anpfiff war und so, ne? Also spazieren im Wald und sowas.
Okay, ja, ich habe auch festgestellt, 20, 30 Spiele sind eine Herausforderung, weil wir waren dann ja noch nach dem Spiel im Clubheim und bis da dann auch der Letzte irgendwie rauswankte, war es dann auch schon 2 Uhr. Und bis ich dann zu Hause bin und bis wir das aufgeräumt haben und alles Mögliche, dann, also bis hier Licht aus war, war es 3. Und da muss ich halt sagen, in meinem Alter, da steckst du nicht mehr weg. Also,
hast du gemerkt am Samstag?
Ja, habe ich gemerkt Samstag. Und war froh, dass Wochenende war.
Oh, ich habe Samstag Mittagsschlaf gemacht tatsächlich auch mit meinem Sohn. Schön. Wir haben uns zusammen hingelegt. Also ich habe gesagt, er muss Mittagsschlaf machen und dann bin ich aus Versehen mit eingeschlafen. Aber ich musste auch dringend schlafen einfach. Naja.
Ja, gut, haben wir das. Elfmetersituation, wollen wir da irgendwie drüber reden? Oder
ja, sag mal, ich habe die Lage noch nicht gelesen. Was hast du zur Elfmetersituation? Also ich sag 100%ig Elfmeter, völlig unerklärlich, wie das nicht Elfmeter sein kann und dass Felix Zweier sich hinstellt und sagt, die Intensität reicht ihm nicht. Und ich höre auf dem Pressebereich nebendran so Stimmen wie, ja, das ist Zweier, der hat für von sich aus die Maßgabe, er geht nicht raus in die und schaut sich die Sache in, er geht nicht in die Review Area und schaut sich Sachen nochmal an, sondern das bleibt so bestehen, was er auf dem Feld entscheidet. I mean, what the fuck? Also wirklich, was ist denn da los?
Jetzt antworte ich natürlich, als Schiedsrichterversteher, kann Hauke Wahl froh sein, dass er keine gelbe Karte für eine Schwalbe bekommen hat. Nein, Quatsch. Also, klarer Elfer verstehe ich auch nicht. Ich kann nachvollziehen, dass er den im Spiel nicht trifft oder nicht gibt, weil dann guckt er vielleicht irgendwie woanders hin, ist mit dem Auge am Ball, der Tritt kommt, als der Ball schon so ein bisschen weg ist, deswegen sieht er das nicht und dann sackt der Verteidiger Wahl da vorne zusammen, das stellt sich bestimmt an, na, das war nichts, gebe ich nicht. So, das kann ich verstehen, Aber genau wie du sagst, dann kommt da der VAR. Offensichtlich haben die ja auch länger miteinander kommuniziert. Also der Ball lag ja in der Ecke und Zweier machte schon Anstalten, weiter zu winken und hat dann nochmal unterbrochen. Und da wird Felix Brüch ihm erzählt haben, du, da war was, da ist ein klarer Kontakt. Und wird ihm schon empfohlen haben, rauszugehen, gehe ich zumindest von aus, weil sonst hätte das auch nicht so lange gedauert. Und dann werden die nochmal abgesprochen haben, was hast du gesehen? Und dann wird Brüch gesagt haben, ich habe da einen Kontakt gesehen, der war für mich aber nicht so stark. Und da würde ich jetzt erwarten von Zweier muss das gesagt haben. Mhm. Und Brüch muss dann gesagt haben, naja, aber der Schuh, der biegt sich ja schon weg beim Kontakt. Also
so, ich würde sagen, so sah der Fuß von Elias Saad aus, als er sich die Bänder gerissen hat. Also ernsthaft, wenn man sich die Zeitlupe mal anguckt, das ist ja also ganz ungesund.
Also es sah nicht gut aus. So. Und da würde ich schon erwarten, dass er rausgeht. So. Und jetzt kommt das, was du sagst. Ich finde keine Argumentation dafür, den nicht zu geben. Also das ist ein klarer Kontakt. Das ist auch nicht irgendwie so ein Streifen des Fußes oder so, sondern es ist ein klarer Elfmeter. Wie gesagt, wenn man das auf dem Platz übersieht, kann alles passieren. Aber dafür gibt's den VAR und ja, das ist ja auch
genau, das einhellige Medien. Das fand ich auch interessant. Das ist tatsächlich so eine Situation, wo man sagt so, ja gut, kann ja passieren, dass du das auf dem Platz übersiehst, aber das ist so ein klarer Elfmeter. Genau da muss der VAR eingreifen. Ja. Wenn du irgendwie sagst, so, ja, das war irgendwie den Zweikampf, kann man so oder so bewerten, aber da gibt es keine andere Bewertung des Zweikampfes. Das ist ein Foul. Da muss man einfach sagen, so da ist auch nicht mit, die Intensität reicht mir nicht. Die Intensität, diese Argumente. Ich meine, ich finde es ja gut, dass Zweier sich danach bei DAZN ans Mikro gestellt hat. DAZN ist französisch, wusstest du das?
DAZN.
DAZN.
Accent.
DAZN. Genau, da hat er sich ans Mikro gestellt, das ehrt ihn total, dass er dann aber nicht sagt, also wenn er sich ans Mikro stellt, muss er sagen, ich habe die Szene nochmal gesehen, das war irgendwie auf dem Feld, habe ich das anders empfunden, ganz anders als es war, ich hätte mir das nochmal anschauen sollen, dann wäre ich wahrscheinlich zu einer anderen Entscheidung gekommen, dann sagt jeder, okay, Zweier, mach's nächstes Mal besser, aber ist ja auch egal, weil es ist ja glücklich gelaufen, dass das nicht spielentscheidend war. Stell dir mal vor, Kiel macht das 1-1 und das Spiel läuft ganz anders, da kotze ich. Der hätte jetzt drei Tage gekotzt bis zu dieser Aufnahme, um mich dann nochmal auszukotzen über diese Situation, weil das so scheiße gewesen ist, weil das so eine, also wirklich einfach schlecht gemacht hat. Wie du gesagt hast, ne? Wenn du da dann, also ich sag mal so, wenn mir der VAR sagt, Digga, schau dir das lieber nochmal an, da ist ein klarer Kontakt, dann schaue ich mir das nochmal an. Und wenn ich mir das anschaue und danach sage, ja, nee, bleibe ich doch dabei, okay, aber sich das nicht anzuschauen, ist ja schon ein Statement an sich. Oder Brüch hat gesagt, ja, der Kontakt reicht auch nicht aus. Vielleicht bewerten die das ganz anders als alle anderen Menschen auf diesem Planeten.
Die Felixe.
Genau die. Daran liegt's doch wahrscheinlich.
Ja, nee. Also sind wir uns ausnahmsweise bei einer Schiedsrichterentscheidung gegen St. Pauli mal einig. Ist ja, ja auch mal schön.
Ja, und da, wie gesagt, es lief ja total gut. Also das Spiel lief ja total gut, aber also möchte gar nicht darüber nachdenken, wie das gelaufen ist. Ne? Und dann, wenn ja,
also ich habe einfach
ein peinlicher Auftritt ist das. Ne? Also wenn du, ich finde das ja total angenehm. Entschuldigung, jetzt bin ich hier schon wieder, habe ich schon wieder Hals, weil ich finde das ja angenehm. So hier Florian Bartstübner damals, als Werder das 1-1, als Aguda Handball gespielt hat, da und wo er da 1,5 Sekunden in die Review-Area gegangen ist und so, der hat ja kein Interview gegeben, der wollte danach ja nicht sprechen. Deswegen, ich finde das ja schon gut, dass sich jemand wie Zweier hinstellt danach ans Mikro und sagt, ja, ich rede darüber. Dass dann aber sowas bei rauskommt, das macht es natürlich nur noch schlimmer. Das macht es nur noch viel, viel schlimmer. Und dann sagt er natürlich noch sowas wie, ja, ich kann auch verstehen, dass Leute das anders interpretieren und so. Ja, alle interpretieren das anders. Und da braucht man auch nicht mehr zu interpretieren. Also Also dieses, ich gehe ans Mikro und verteidige meine falsche Entscheidung, ist auf jeden Fall peinlich. So viel kann man sagen.
So, abgehakt. Ich möchte noch kurz auf unsere Tore kommen, weil ich habe tatsächlich nach jedem einzelnen Tor gesagt, ach Mensch, für den freut es mich aber besonders.
Und ja, ist ja auch so.
Und was mir dieses Spiel auch wieder gezeigt hat, ist, wie sehr Fußball doch vom Zufall abhängt. Weil Das Ding von Saliakas, das kann genauso gut auch 2 Zentimeter nach links gehen, dann geht der Pfosten raus. Der Elfmeter kann natürlich auch reingehen, dann steht es 1-1. Also es ist halt so, und ich möchte nicht wissen, wenn dieses allerletzte Ding in der 93. was Vasil noch um den Pfosten lenkt, wenn der noch reinfällt zum 3-2, dann haben wir nochmal 2 Minuten Fasching und dann geht ja das Kopfkino los. So, also es ist halt einfach so, Fußball, bloody hell, kann immer wieder so und so ausgehen und du kannst noch so geile, abkickende Sechser auf was weiß ich was, taktische Gedönse dir vorher überlegen und besprechen und planen. Es ist einfach so viel Zufall.
Bleibt es dabei, 40%, bisschen mehr als 40% ist Zufall.
So, ist so. Zufall ist auch...
Genau, damit schließen wir das Kiel-Spiel ab sozusagen. Also, dass du die Torschützen noch angesprochen hast, fand ich schön. Ich kündige schon mal an, im Nachdreher zu Kiel, der im Laufe des Montags noch erscheint, werde ich auch ein paar Stimmen veröffentlichen von Dapo, von Jojo Eggestein und von Hauke Wahl, der gesagt hat, ihr sollt alle die Klappe halten. Und Alex Blessin kommt auch ganz viel rein. So viel kann ich schon mal anteasern sozusagen. Weil da natürlich die Reaktion, du hast es gesagt, du sagst es, für den freue ich mich, wenn man gesehen hat, wie sehr sich alle gefreut haben dafür, dass Johannes Eggestein dieses Tor gemacht hat. Ne? Das fand ich schon richtig cool. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert an Andreas Albers trifft in Wiesbaden. Das war auch so eine Sache, wo du halt denkst, ne, die machen das 1-1 in Wiesbaden und ich meine, damit war ja noch nichts entschieden, die mussten ja noch gewinnen und sind aber trotzdem alle Auswechselspieler, sogar von der Bank sind die über einen halben Platz gelaufen, einfach weil Andreas Albers getroffen hat. Das fand ich einfach richtig, richtig cool. Und das hat man jetzt bei Eggestein auch gesehen. Es gibt dieses tolle Foto von Stefan Grönfeld dazu auch, wie Eggestein gerade, fehlt zwar sein Kopf, weil er gerade hochspringt und jubelt und im Hintergrund sieht man halt Andreas Albers und Mauridis komplett eskalieren. Das finde ich total cool, ne? Wenn dann so die Konkurrenten im Angriffszentrum so, wenn die sich auch so freuen und so, das zeigt irgendwie, war irgendwie so wieder so ein Zeichen, was das für ein, dass der Spirit da in der Mannschaft, dass der anscheinend ganz gut ist.
Das freut uns natürlich. So, wir leiten über zum nächsten Thema, der Adventskalender.
Oh yeah.
Skizzier doch mal kurz, was wir da jetzt gemacht haben dieses
Jahr. Genau, wir haben dieses Jahr beim Adventskalender, befassen wir uns mit etwas, mit dem wir uns schon vor 3 Jahren befasst haben, aber es ist auch einfach das schönste Thema der Welt, Tore des FC St. Pauli. Und zwar wichtige, schöne, bedeutsame, kuriose, irgendwas, was uns halt einfällt. Und diese Tore, die haben wir auf so einem Skizzenblock mir zusammengeskizziert und halt mit Pfeilen, Strichen und was mir auch immer so einfällt zu den Spielen, habe ich das zu einem Grafiker gegeben und der hat das in eine Grafik gepresst und genau, da erscheint sozusagen dieses Tor, ist dann beschrieben mit so kleineren Hinweisen auch auf diesen Grafiken drauf. Und wir werden jetzt jeden Tag, für heute ist schon das zweite Türchen offen, werden jeden Tag so eine Grafik veröffentlichen und alle, die da mitmachen, können erraten oder dürfen sich versuchen, daran zu erraten, was für ein Tor das wohl gewesen ist, welches Tor gemeint ist. Gestern war es, wie du geschrieben hast, ein lockerer Aufgalopp, auch wenn ich beeindruckt war, dass dann doch 2-3 Leute da doch was anderes gesehen haben, aber das soll ja auch so sein, ne? Also ein bisschen knobeln muss man schon. Ich glaube, insgesamt sind wir ein bisschen zu leicht immer, weil wir, weiß ich auch nicht, wir tendieren dazu, zu leicht zu sein. Auf der anderen Seite, man muss trotzdem schon genau hinschauen. Ne? Also ich mag das, ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden. Wenn es zu schwer wird, dann haben ganz viele Leute auch einfach irgendwann keinen Bock mehr, weil die sagen, ey, woher soll ich denn das wissen? Ne? Wenn da super so Insider-Sachen drin sind von der, was in Waggon 13 auf der Sonderzugfahrt nach Uerdingen passiert ist oder so. Ne? Wenn du solche Hinweise versteckst, dann, ne, und du das nur damit lösen kannst, dann ist natürlich doof. Ne? Wenn du den Hinweis versteckst und man kann das so oder so lösen und irgendwer sagt, Alter, das ist doch Waggon 13, also Sonderzugfahrt nach Uerdingen oder so, das ist dann wiederum was anderes. Ist ja auch egal. Wir veröffentlichen das jeden Tag, morgens um 7 und Tass drauf, morgens veröffentlicht das Museum auf Instagram die Auflösung und zwar das Tor als Video. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Grüße ans Museum. Und genau, dann Tass drauf im nächsten Türchen unter im Text. Darunter befindet sich auch die Auflösung vom ersten Türchen. Und das Schöne ist, diese Grafiken, die wir haben, eine davon, wir haben ehrlich gesagt, haben wir immer noch nicht entschieden, welche. Das verraten wir euch jetzt aber natürlich auch nicht. Eine davon drucken wir auch als Frühstücksbrett produzieren. Und davon machen wir dann genug, dass es 23 Leute gibt, die so ein Frühstücksbrett gewinnen können. Nämlich von jedem Tag, von jedem Türchen wird eine Person gewinnen, die richtig geraten hat. Und das sind wie viele dieses Mal, Mike?
Es sind diesmal, ich glaube, 92 oder 94, habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Und auf jeden Fall haben 105 Leute mitgemacht. Das heißt, es gibt also ungefähr 10 falsche Antworten. Wir müssen auch hier natürlich eine harte Tür einführen, einfach weil es ja auch so einfach ist, wie du schon gesagt hast. Das heißt zum Beispiel der Sebastian, der heute um 7.06 Uhr oder sowas geantwortet hat, mit hoffentlich noch rechtzeitig. Ja, wir erkennen das an und lobpreisen dich für deine richtige Antwort. Ich weiß gar nicht, ob es richtig war. Ich glaube, er hat Diamanthag ausgesagt, egal. Aber selbst wenn es richtig gewesen wäre, du wärst nicht in die Lostrommel des heutigen Tages gewandert. Und auch Leute, die einfach nur geschrieben haben, Henk Fährmann, ja, der hat ja Millionen Tore für uns geschossen. Also es hätte Millionen. Schon Henk Fährmann gegen den HSV oder beim HSV sein müssen.
Habe ich dir das mal gezeigt, wie Henk Fährmann, der ist ja bei Volendam, ist der ja noch, wie der die Vertragsverlängerung von ihm im Sommer verkündet wurde.
Ja, das haben wir auch ausreichend gefeiert.
Mit so einem Volendam-Schal, knietief in so einem Pool, mit einem Bier in der Hand. So, ja, ich bleibe noch bis 27. Richtig geil. Genau, den vermisse ich, richtig doll, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag die auch alle vorne und so, aber Henk Fährmann, ey, das war so ein, also menschlich gar keine Ahnung, habe ich nie kennengelernt und weiß ich auch nicht und so, aber was für ein geiler Spieler ist das denn gewesen?
Richtig. Haben wir gestern am Spielfeldrand des Spiels der ersten Frauen drüber gesprochen. Grüße an Philipp, Tim und Marcel. Ob der uns jetzt auch noch helfen würde, sportlich?
Ja, jetzt weiß ich nicht, aber der hätte uns auf jeden Fall noch 2-3 Jahre, hätte er uns richtig geholfen.
Na gut. Genau, und zusätzlich zu den Frühstücksbrettchen und wie weit wir, also wie überraschend für uns selbst auch der Adventskalender immer kommt, seht ihr daran, dass wir die Dinger halt noch nicht ausgewählt haben oder das Brett, sondern wir das erstmal produzieren lassen müssen. Und es ist jetzt ja auch erst Anfang Dezember und die haben ja alle sonst nichts zu tun in diesen Druckereigeschäften rund um Weihnachten. Genau, also da wird es zusätzlich zu den Frühstücksbrettchen haben wir noch einmal die Woche ein Bierpaket, was die Kevida Kreativbrauerei verlost. Habe ich Bierpaket?
Genau, wir präsentieren, ich voll ins Wort gefallen, wir präsentieren den Adventskalender zusammen mit der Kevida Kreativbrauerei. Jetzt verschlucke ich mich sofort. Und einmal die Woche verlosen wir unter allen Teilnehmenden, also auch die nicht sozusagen, die Diamantakos gesagt haben gestern zum Beispiel, die kommen da mit in die Lostrommel und dann verlosen wir da ein Bierpaket, 5 Biere, von Kevida plus ein schönes Millerntonglas.
Genau.
Das ist der Plan. Und wir losen, das ist überhaupt das Geilste an dieser Redaktionskonferenz. Jetzt kommt. Darum hat Mike so viel geschnibbelt am Anfang und schüttelt hier so viel. Wir haben diese, wie viele waren das jetzt? 92, 94?
Genau, und damit muss ich dich natürlich korrigieren, weil die gestern falsch oder zu spät geantwortet haben, die sind heute nicht in der Lostrommel für das Frühstücksbrettchen, völlig korrekt, und ausnahmsweise dann heute auch nicht in der Lostrommel für das Bierpaket, was wir auch auslosen. Also das tut mir leid, aber die packen wir dann nachträglich für die nächste Woche mit rein.
Ui, ui, ui. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Jetzt nochmal
an dieser Stelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja,
wir haben hier zu meiner Linken stehen Herrn Dr. Professor Jura. Der ist leider stumm und kamerascheu, deswegen kann er jetzt nicht in die Kamera kommen und auch nichts sagen, aber der überwacht das natürlich. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Super. So, wollen wir auslosen?
Ja, bitte.
Du musst sagen, lose ich erst das Frühstücksbrettchen oder erst das Bierpaket?
Machen wir erstmal das Frühstücksbrettchen. Also, ist ja witzig, dass wir jetzt sagen, hier, du kriegst ein Frühstücksbrettchen, aber die Leute noch gar nicht wissen, was drauf ist, finde ich auch gut.
Das ist denen doch scheißegal, Hauptsache die kriegen ein Frühstücksbrettchen mit einem Tor von St. Pauli und dem Millerton-Logo. Also da soll sich mal jemand beschweren. So, ich gucke nicht hin, ich wische hier nochmal. Da ist ein Los.
Hast du ganz weit links genommen, wie ich dir das gesagt habe?
So, ein Frühstücksbrettchen geht an. Ich halte das mal in die Kamera, kann man das erkennen? Kannst du es vorlesen? Es wäre noch authentischer.
Nein. Ole ohne Komma. Ole ohne Komma.
Ole ohne Kohle.
Ole ohne Kohle. Ja, Ole ohne Kohle. Ja, kennt man doch. Also von als Kommentator sozusagen.
Kommentiert häufiger, genau. Sei ihm gegönnt.
Ole ohne Kohle. Herzlichen Glückwunsch.
So, und das Bierpaket. Das ist für Ole jetzt natürlich bitter, dass er für das Bierpaket schon raus ist. Das tut mir leid.
Ach so, ja, genau, das müssen wir auch noch sagen. Alle, die, also Ole, herzlichen Glückwunsch, aber du kannst nicht 2 Frühstücksbretter gewinnen. Du bist ab jetzt raus. Du musst natürlich weiter mitmachen weil du musst ja jetzt die 23 auch vollkriegen. Es gibt nur 23 Türchen, aber die 23 musst du vollkriegen. Das ist natürlich für die Street Credibility total wichtig, dass man das dann auch schafft. Aber Frühstücksbretter, gibt keine zwei. Das bin ich. Hast du, das Bierpaket ist das für Tom. Richtig?
Tom,
ist
es Tom? Genau. Tom, nicht Tim. Lesen.
Tom.
Tom. Genau, Tom, wir werden Tom, dich kontaktieren.
Tom Eck, Tom Eckstein.
Total clever.
Hat ein Bierpaket gewonnen.
Warte, ich muss mitmachen, aber ich muss meinen Namen anonymisieren. Ich nenne mich einfach Tom. Clever, Tim.
Mike mit EI, Rückemeier.
Oh ja, das. Wie hieß ich denn bei der Mitgliederversammlung, wurde ich Maike genannt in dieser automatischen Deskription, Transkription, wie auch immer. Egal.
Ja. Also, Tom gewinnt ein Bierpaket. Herzlichen Glückwunsch. Und Olo ohne Kohle gewinnt ein Frühstücksbrett. Herzlichen Glückwunsch. Der Adventskalender läuft natürlich weiter, jeden Tag. Im Hintergrund kann ich auch sagen, jeden Tag ist ganz schön was los, damit wir diesen Adventskalender auch weiter laufen lassen können. Und wir freuen uns über rege Teilnahme, freuen uns, dass ihr euch freut. So rum sage ich das. Genau, wir freuen uns, dass ihr euch freut. Und das freut uns umso mehr.
Ja, alle freuen sich, das ist ja toll hier. Du redest dich um Kopf und Kragen. Soll ich weitermachen?
Ja, mach weiter, Mike. Mach einfach weiter.
Genau, wir haben ja noch stehen, Blick in die Liga. Ich glaube, das können wir kurz halten. Fast alle haben für uns gespielt. Noch besser wäre gewesen, wenn das Spiel in Augsburg einfach abgebrochen und ausgefallen wäre. Aber
-3 Punkte für alle.
Irgendjemand genau, musste ja punkten, deswegen Augsburg hat gewonnen. Aber ansonsten haben zumindest da unten alle verloren. Du hast hier noch stehen, House the Genossenschaft. Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Also steht irgendwie.
Hast du mal drauf geguckt? House the Genossenschaft. Ich vernehme eine Stagnation seit 2 Wochen.
Ja, ich glaube aber, das ist so ein bisschen, ich gucke jetzt mal ganz
spontan
selber. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der eigenen Technik geschuldet, weil am Anfang kam der ein oder andere fehlerhafte Anteil in den Warenkorb und ich glaube, die wurden dann erstmal mitgezählt, deswegen explodierte die Summe sehr schnell. Und jetzt werden die so nach und nach ausgesiebt. Also wäre jetzt meine wohlwollende Interpretation, weiß ich aber natürlich auch nicht. Auf jeden Fall steht man offiziell bei 16,5 Millionen und 16 vorm Komma hatte man letzte Woche auch schon. Also da ist jetzt nicht so viel passiert. Wenn man aber dieses Aussortierte mit reinzählt, dann wächst die Summe halt logischerweise weiter. Es ist aber trotzdem so, die rechnen diese Summe immer noch auf 850 Euro. Und der eigentliche Anteil beträgt ja nur 750 plus, ich weiß nicht, irgendwas mit 60 Euro Rücklage.
Ja, genau.
Von daher ist die Summe so ein bisschen geschönt, würde ich sagen. Aber Herrgott, über 16 Millionen würde sich der VfB Lübeck momentan auch freuen. Also von daher, alles gut.
Ja, die sind ja vorerst gerettet, habe ich gelesen.
Ja. Ja, habe ich in der Lage. Ich hab auch gesagt, dass man freut sich am Niedergang des VfB, aber man möchte ihn natürlich lieber sportlich erleben als finanziell.
Ja, sportlich erlebt man den ja.
Ja, genau.
Also ich sag mal so, das ist natürlich, ich habe mich in einem Pressebereich mit jemandem unterhalten, der Lübeck auch ein bisschen genauer verfolgt und so. Das ist natürlich einfach ein absolut hartes Brett, als so ein Club in die dritte Liga zu gehen. Ne?
In die vierte vor allem.
Ja, genau, und dann wieder in die vierte runter. Nein, ich meine einfach, weil die dritte Liga, du hast auf einmal viel längere Auswärtsfahrten, du hast viel mehr Sicherheitsvorkehrungen, die du machen musst und. Und dann hast du natürlich auch als VfB Lübeck, muss man ja auch sagen, ist der auch der schlechtstmöglichste Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, wir wollen jetzt hier richtig erfolgreich sein, weil natürlich Holstein Kiel da gerade wahrscheinlich alles überstrahlt. In Schleswig-Holstein so ungefähr. Und da ist es natürlich schwierig, sich dann zu platzieren mit Drittliga-Fußball sozusagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und dritte Liga ist einfach ein Minusgeschäft. Das tut einfach weh. Und Regionalliga wahrscheinlich auch, wenn man das sozusagen ernsthaft betreiben will. Das ist einfach, ja. Und da kommen, glaube ich, ganz schnell solche Summen zusammen, wenn du dann aus der dritten Liga in die vierte Liga absteigst und kein Gönner im Hintergrund hast, der dir das, also Sponsoren oder irgendein Mäzen oder so, die oder der dir das da mal eben auffängt. So.
Ja, aber nun sind sie erstmal durch. Mal gucken, ob wir das Thema im Januar, Februar, März nochmal anfassen dürfen. Müssen. Wie auch immer.
Müssen. Ja, müssen.
Gut.
Genau.
Blick in den Redaktionsplan.
Ja, bitte, unbedingt.
Heute kommt auf jeden Fall noch, na, ich weiß nicht, oder morgen früh, der Artikel der ersten Frauen. Die haben gestern beim SV Henschel Ulzburg keinen Punkt geholt und sind jetzt aber in der wohlverdienten Winterpause. Dann erscheint morgen früh der Adventskalender und natürlich jeden Tag, wie immer, auch die Lage.
Ich glaub, genau.
Ist mein genau, Part heute schon durch.
Gestern Abend, spätabends, ist noch das Nach-dem-Spiel-Gespräch mit, zu Holstein Kiel erschienen mit Marius und Michael, wobei Marius ja ganz unumwunden zugab, dass er war im Business-Seed-Bereich auf der Süd und hat gesagt, also die, in den letzten Spielminuten, da war er nicht mehr so ganz dabei, war ein bisschen abgelenkt. Aber gut, das ist bei dem Spielverlauf vielleicht auch als Holstein Kiel-Anhänger ist das, glaube ich, auch akzeptabel. Ne? Ich meine, das Spiel war ja komplett tot nach dem 2-0.
Wenn er gut getrunken und gegessen hat, dann sei ihm das gegönnt.
Genau, ich glaube, der hatte da einen guten Tag, guten Abend. Genau, das erschien am Mittwoch, wird das vor dem Spielgespräch für die Partie in Leverkusen aufgezeichnet. Ich sitze noch an einem Nachdreher für das Kiel-Spiel, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage her ist, aber davon kann man nicht genug lesen, das liest man auch viel zu gerne, natürlich. Und dann könnte es sein, dass wir auch noch uns mit dem Verein und der Fanszene von Bayer Leverkusen befassen. Und das kann ich schon sagen, wenn wir uns mit der Fanszene von Bayer Leverkusen befassen, dann wird das nicht so nett wie die letzten Artikel zu Fanszenen anderer Vereine.
Grüße an den Zitronenmann wahrscheinlich. Also keine Grüße, ja, aber egal. Ja.
Genau. So sieht der Redaktionsplan aus. Und ja, ich habe es schon gesagt, ich bin nicht auf der Pressekonferenz. Ich bin nämlich anderweitig unterwegs in einer anderen Stadt.
Ist das auch ein Rätsel jetzt, oder?
Nee, das ist kein Rätsel, das ist überhaupt kein Rätsel. Ich bin in Berlin, ihr könnt Scotland Yard spielen, ihr könnt mich suchen. Nein, ich bin in Berlin, ich muss da beruflich hin und keine Chance. Bin nicht auf der PK dabei.
Ja, ich nehme an, du wirst nicht nach Leverkusen fahren, dafür aber dann zeitnah einen Spielbericht veröffentlichen.
Dafür aber zeitnah einen Spielbericht veröffentlichen. So sieht's aus. Ich fahre nicht nach Leverkusen, veröffentliche aber zeitnah einen Spielbericht und hoffe dann abermals von einem glorreichen Auswärtssieg zu schreiben.
Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ich werde den dann vor Ort entsprechend begehen.
Warst du schon mal in Leverkusen?
Ja, bitte. Also,
hallo. Ja, das neue Stadion meine ich. Es wurde ja renoviert und renoviert und renoviert, wurde ja lange dran gearbeitet.
Also ich würde sagen, dass also das ganz alte Ulrich-Haberland-Stadion, also bevor da so ein Hotel reingebaut wurde und so, ich glaube, da war ich nicht tatsächlich. Oder ganz früher einmal mit Werder, das weiß ich nicht mehr. Aber mit St. Pauli war ja auch die jetzige Bay-Arena, waren wir auch schon da. Ich meine sogar die letzten zwei Bundesliga-Saisons. Also ich war auf jeden Fall schon aber da.
Ich war ja 2001, 2002, die haben es auch zwischendurch modernisiert. So, warte, jetzt muss ich einmal nachgucken
hier. Ja, guck das mal nach. Aber ich würde sagen, dass diese Modernisierung, also inklusive dieses Hotels, war schon vor dem 2001 Bundesliga-Aufstieg. Also,
und ja, ich erinnere mich daran, das war ja damals das Ding schlechthin, weil da war doch ein McDonald's drin im Stadion.
Bestimmt.
War das nicht so? So, 2008, Ausbau und Modernisierung.
2008? Das heißt, 2001 war noch im alten Ulrich-Haberland? Das kann ich gar
nicht glauben. Im April 2013, ich zitiere jetzt von Wikipedia, im April 2013 verkündete Bayer 04 Leverkusen, dass die Bayer Arena zu einem multimedialen Erlebnisraum modernisiert werden solle. Ja, Zusammenarbeit aber mit Firmen, 607 HD-Monitore im gesamten Stadion wurden 2015 installiert. Wow.
Also siehst du, bis 1998 Ulrich-Haberland. So, also damals wurde sie zur Bayer-Arena und damals wurde sie so umgebaut, wie sie jetzt ist. Und dann ist halt nur noch so ein Schnickschnack mit das, was du gerade erzählt hast, dazugekommen. Also 98 war es noch Ulrich-Haberland. Und als wir dann 2001 die Bundesliga-Saison hatten, da war es auch schon Bayer-Arena. Also auch mehr oder weniger.
Und da gab es keine Stehplätze.
Genau.
Sehe ich das gerade richtig? Es gab überhaupt keine Stehplätze.
Gibt es doch jetzt immer noch nicht, außer im Gästeblock, glaube ich. Also es gibt diese ja, komische Variante für den Heimbereich, glaube ich. Aber da gab es lange Zeit, gab es ja auch für den Heimbereich keine Stehplätze.
Toll. Tolles Stadionerlebnis. Wow. Da möchte ich unbedingt nicht hin.
Tja, nun.
Ja.
Ich fahre trotzdem.
Du fährst trotzdem und wirst davon berichten bei der nächsten Redaktionssitzung. Schon bei der 9. Wir feiern Jubiläum sozusagen. Übernächste Woche feiern wir Jubiläum. Das ist die 10. Redaktionssitzung. Wow, ich bin richtig aufgeregt.
Und ich erst.
Da ziehen wir auch wieder lose. Und da müssen wir ein bisschen schneller machen. Da musst du vorher fertig geschnibbelt haben, weil da wird der Topf wahrscheinlich richtig voll dann.
Uiuiui. Ja,
genau.
Da muss ich mir noch eine Papierschneidemaschine bestellen.
Weil da müssen wir ja, da müssen wir ja 7 Lose ziehen dann für die Bretter.
Ja, und ich muss, ich muss ja 7 von diesen Schüsseln vorbereiten.
Naja, nicht für jeden Tag, die schmeißt du alle in ein.
Nee, und dann gewinnen dreimal die vom 6.
Was sagt der Notar dazu? Ja, ja,
ich, Alter, ich hab ich den auch. Hätte hier schon geschmissen mit Gegenständen, warte, Pong.
Ding Dong, hallo.
Nee, das geht so nicht. Also das nein, so das nicht, wird hier ja. Fein säuberlich, werden wir hier 7 verschiedene Salatbowl-Schüsseln mit Losen und so. Und dann, wenn wir dann durch sind, dann schütte ich nämlich alle zusammen in einen großen Topf so ein und dann wird das Bierpaket gelost. Aus dann allen. Und dann werde ich auch noch die, die heute nicht dabei waren. Ach, es wird fantastisch. Also der Jurist hat jetzt schon eine extra Zuschlag verlangt. Schreibt genau. Er mir gerade hier. Ja. Gestikulierend.
Genau. Das machen wir aber nächste Woche erst. Bis dahin, so habt eine schöne Woche, ihr 3-Punkte-GewinnerInnen. Genießt es mindestens bis Samstag, werden wir ja, oder nee, wann spielt Heidenheim? Nee, die spielen wieder Euroleague, die spielen ja spät, ja, okay.
Nee, es ist
also
DFB-Pokal.
Mindestens bis Samstag werden wir.
Ist keine Euroleague.
Ist keine Euroleague?
Nein, es ist DFB-Pokal.
Also,
Leverkusen spielt gegen Bayern.
Ja, stimmt. Stimmt, das habe ich ja gelesen. Ich habe gedacht, der neue Champions-League-Modus, da treffen deutsche Teams aufeinander, habe ich gedacht. Das ist ja komisch. Ja, okay. Ding Dong.
Ja, okay.
Genau, ohne Harry Kane. Hallo? Das ist doch die Story. Wo ist die eigentlich? Was machen die Bayern jetzt ohne Harry?
Ja, ich glaube, die spielen weiter zu 11. Und ich würde tippen, es reicht auch so.
Ja, okay.
Für die meisten Vereine.
Mauridis könnt ihr nicht haben. So viel kann ich schon sagen.
Weil das Transferfenster noch nicht auf hat.
Du, der trägt gar nicht mehr die Nummer 9. Das war ja das Rätsel hier mit, wer trägt die Nummer 9 und so. Die Nummer 9 ist gar nicht vergeben momentan bei St. Pauli. Wir haben ja, also, um alle abzuholen, Clubheim-Quiz, Rätsel gab es. Habe ich mir Fragen überlegt und dann auch die Frage war, welche Spieler des FC St. Pauli haben seit Marius Ebbers die Nummer 9 auf dem Trikot gehabt oder aktuell. Aber aktuell stimmt das gar nicht. Es gibt die Nummer 9, ist nicht vergeben. Simon Zoller trägt die 6 und Mauridis trägt die 33. Der hatte die 9, hat sie jetzt aber nicht mehr. Deswegen 33, wahrscheinlich 3 mal 3.
3 mal 3 ist 33?
Nein, 3 mal 3 ergibt 9. Mensch, frag mal den Notar da neben dir. Der weiß das, der kann das
ausrechnen. Nickt. Ja.
Genau, deswegen wahrscheinlich. Deswegen die 33.
Egal.
Weil er dann die 9 hat, die 9. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht, was der sollte auch die 90 bekommen, wegen haha und naja.
Das kannst du jetzt mal erklären.
Nein, erkläre ich nicht weiter. ist ja auch egal. Er hat auf jeden Fall nicht mehr die 9. So, ist mir aufgefallen. Er hat nicht mehr die 9. Die 9 gibt es nicht. Sie wird doch. Vielleicht, irgendwann wird es sie wieder geben, nach der Winterpause oder so. Keine Ahnung. Aber momentan ist die 9 beim FC St. Pauli unbesetzt. Aufgrund der großen Erfolge, die Nummer 9 vorher hatte, würde sie nicht mehr vergeben.
Ja, genau. Ist der Notar gerade vor Lachen umgefallen, es tut mir leid.
Wir warten auf Viktor Gyökeres wieder.
Lass uns
der das hat beenden. Nämlich, für den lassen wir die noch frei, weil der hatte die ja damals.
Die sei ihm auch gegönnt, ja. Gut, sind wir fertig hier?
Ja. Sind wir, ja.
Dann.
Genau.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.